Früh morgens schon den Tag starten mit einer Runde joggen. Das ist nicht für alle was.
Ja, bei mir ginge das zum Beispiel gar nicht. Ich muss erstmal frühstücken bzw. wach werden.
Und das ist richtig schlau von dir, denn offenbar achtest du schon intuitiv auf deine innere Uhr beim Sport machen. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Funfacts auf den Punkt.
Wir sind Anne Tepper
und Inga Gebauer und haben jetzt 4 Wissensnachrichten dabei.
Es gibt Menschen, die sind eher morgens richtig fit und andere eher später am Tag. Und wer das für sich beachtet, kann daraus auch beim Sport Vorteile ziehen, schreibt zumindest ein Forschungsteam im Fachmagazin Open Heart.
Das Team hat 150 Menschen für einen Versuch zusammengetrommelt. Da wurde erstmal geschaut, wer ist ein Morgenmensch und wer eher ein Nachtmensch. Und dann sollten alle Sport machen. Manche zwischen 8 und 11 Uhr morgens und die anderen zwischen 18 und 21 Uhr abends. Für einige war das die Zeit, die zu ihrer inneren Uhr passte, und für die anderen passte es leider gar nicht.
Und das Ergebnis war, für alle war der Sport gut, aber die, bei denen das Training zur inneren Uhr passte, hatten mehr gesundheitliche Vorteile. Unsere innere Uhr bestimmt nämlich auch individuell, wann Fett abtransportiert wird und wann Muskeln aufgebaut werden.
Ja, blöd ist nur, wenn man ein Morgentyp ist, aber da gar keine Zeit hat. Ja. Zwischen 8 und 11 sitzt man vielleicht schon im Büro.
Das stimmt. Also vielleicht sollte man es eher so sehen. Sport zur passenden Uhrzeit ist ein cooler Benefit, aber es leuchtet auch ein, was ein anderer Forscher zu der Studie gesagt hat, nämlich, dass es am wichtigsten ist, überhaupt Sport zu machen.
Jetzt geht's um Babys. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer ganz fasziniert, wie winzig klein die sind am Anfang.
Und wenn wir jetzt 50.000 Jahre zurückreisen könnten durch die Zeit, dann wären wir vielleicht noch faszinierter. Nämlich, wenn man ein Homo Sapiens Baby neben ein gleichaltriges Neandertaler Baby legen würde.
Mhm. Im Fachmagazin Current Biology berichtet jetzt nämlich ein Team, dass Neandertaler Babys wohl ziemlich groß waren. Das Team hat die Überreste von so einem Baby untersucht. Das war ungefähr ein halbes Jahr alt, als es starb. Aber die Knochen und das Gehirn des Babys waren schon mit einem halben Jahr so groß wie bei einem Homo Sapiens Baby, das über ein Jahr alt gewesen wäre.
So was Ähnliches wurde auch schon bei Überresten anderer Neandertaler Kinder festgestellt. Heißt also, Babys von Neandertalern sind wohl schon direkt nach der Geburt sehr schnell gewachsen. Vielleicht, weil größere Körper weniger Wärme verlieren als kleinere und das in der Umgebung damals vielleicht wichtig war.
Ab dem Alter von 7 Jahren hörte das schnelle Wachstum der Neandertaler übrigens auf. Da waren sie dann genauso groß wie die Kinder der Homo Sapiens Menschen.
Ich habe den Eindruck, bei immer mehr Frauen um mich herum wird Endometriose festgestellt. Die meisten sind erleichtert über die Diagnose, denn Diagnose heißt oft auch, man weiß, wie man die Symptome behandeln kann. Bei Endometriose sind das unter anderem richtig schlimme Schmerzen vor und während der Periode. Und Inga sagt uns jetzt nochmal, woher das kommt.
Bei Endometriose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, da wo es nicht hingehört, nämlich außerhalb der Gebärmutter. Meistens im Bauchraum, kann aber auch in der Lunge sein. Und die häufigste Behandlungsmethode ist, dass man dieses Gewebe in einer OP entfernt.
Leider sind danach nicht bei allen Betroffenen die starken Menstruationsschmerzen weg. Und da vermutet jetzt ein Team von der Washington State University, vielleicht baut der Endometriose-Schmerz sozusagen das Gehirn um.
Die Forschenden haben Versuche mit Mäusen gemacht und da zeigte sich, bei Endometriose entstehen während der Menstruation im Gebärmuttergewebe Entzündungen. Dann senden Nerven Schmerzsignale ans Gehirn und zwar immer und immer wieder, weil die Menstruation ja regelmäßig wiederkommt.
Und dadurch wird das Nervensystem irgendwann übermäßig sensibel und zwar dauerhaft. Und dann reagiert es bei der kleinsten Entzündung mit starken Schmerzsignalen, selbst wenn die eigentliche körperliche Ursache für den Schmerz, also das fehlplatzierte Gebärmuttergewebe, schon längst wegoperiert ist.
Das Ganze könnte was Gutes für die Zukunft der Endometriose-Behandlung bedeuten, denn da könnte man vielleicht beim Nervensystem ansetzen, wenn man die Schmerzen wegkriegen will. Was jetzt kommt, war irgendwie klar, aber in einer repräsentativen Umfrage haben die Leute es jetzt auch noch zugegeben. Beim Chatten und auf Social Media stellen wir uns glücklicher, interessanter und schöner dar, als wir eigentlich sind.
Der Online-Branchenverband Bitkom hat 1500 Leute dazu gefragt ab 16 Jahren. Und da kam raus, vor allem die unter 30-Jährigen sagen, dass sie sich online nicht so zeigen, wie sie im echten Leben sind. Bei ihnen stellen sich zum Beispiel 25% glücklicher dar, als sie sich fühlen. Bei den über 30-Jährigen sind es nur 11%.
Und nicht nur glücklich sein wird gefaked, sondern die Leute stellen sich auch selbstbewusster, interessanter, sozialer, lustiger, erfolgreicher und sportlicher dar. Der Geschäftsführer von Bitkom findet, es ist erstmal völlig normal, dass Menschen sich eher von ihrer Schokoladenseite zeigen.
Ja, nur wenn sie das dauernd machen, dann könnte das zum Problem werden. Denn wenn man sich die ganze Zeit positiver darstellt, als man sich fühlt, bedeutet das Stress.
Ja, auch fürs soziale Miteinander ist das nicht so toll, denn andere sind dann vielleicht eher enttäuscht, wenn sie feststellen, dass ihr Gegenüber in Wirklichkeit ganz anders ist als online.
Wir hoffen, dass ihr euch am Wochenende genau so zeigen könnt, wie ihr euch fühlt, online oder offline, und sagen tschüss.
Am Montag gibt's hier wieder 4 neue Wissensmeldungen für euch.
Deutschlandfunk Nova.